Urlaub und im Espelcamp und anderswo unterwegs. Ich möchte auch diejenigen begrüßen, die uns jetzt zugeschaltet sind im Livestream. Und es ist heute eine gute Möglichkeit, sich nochmal wieder so anzusehen, wie wir sind, tatsächlich im Gesicht. Wahrscheinlich ändert sich das ja in der näheren Zukunft, nächsten Sonntag vielleicht. Heute haben wir wieder Bibelstunde und wir wollen das Wort Gottes betrachten. Es ist nicht nur ein Geschichtsbuch, das wir heute und auch die letzten Male schon betrachtet haben, sondern es ist vor allen Dingen auch ein Buch, wo wir daraus lernen können, was wir entnehmen können, gerade für unser Leben. Und das soll heute auch der Fall sein. Und ich möchte noch mit uns zum Anfang beten, bevor wir dann in die Bibelauslegung starten. Wir erheben uns dazu. Danke, lieber Vater, für diese Möglichkeit, jetzt in aller Ruhe uns hier zu versammeln, zusammenzukommen. Hab Dank dafür, dass wir frei haben. Hab Dank dafür, dass wir einen freien Kopf haben, um zuzuhören, um dein Wort an uns heranzulassen, Herr, und auch dein Wort uns hinterfragen zu lassen, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, dass du es schenkst, dass das Wort lebendig wird, dass wir verstehen, was damals geschah und dass wir es auf unsere Zeit heute anwenden können, umsetzen können, Herr. Darum bitten wir dich, dass du uns dabei segnest heute und uns nahe bist in dieser Bibel- und Gebetsstunde. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, wir haben heute den Text aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 10, ab Vers 17. Da geht es um die Einsetzung des Königs Sauls. Und bis 11, einschließlich Kapitel 11, Vers 15. Wenn man nach Israel kommt, wenn man nach Israel fliegt, und das war bei uns das erste Mal auf jeden Fall so der Fall, dann hat man das Gefühl, man kommt in ein ganz besonderes Land. Und es ist auch ein ganz besonderes Land. Aber was ich meinte ist, man kommt in ein besonders heiliges Land. Und da wurden wir enttäuscht. Wir glauben ja, dass die Leute, die dort wohnen, mehrheitlich gläubig sind an den einzigen Gott, den es gibt, an den Gott der Bibel, der uns also auch in der Bibel vorgestellt wird. Wir wissen, dass dort auf jedem Quadratkilometer im Grunde genommen archäologische Beweise da sind, dass es einen Gott gibt. Man kann Gott quasi erkennen in seinen Handlungen, was er früher getan hat. Also archäologische Beweise sind da für die Existenz Gottes. Aber es ist natürlich auch das auserwählte Volk, das dort zu Hause ist. Das auserwählte Volk Israel. Und das ist ja ein heiliges Volk, so nennt es die Bibel ja auch im Alten Testament. Es sollte ein heiliges Volk sein, ein geheiligtes Volk, ein Volk, das sozusagen abgesondert ist von den anderen Völkern. Und das ist ganz wichtig. Ein Volk, das nicht so sein sollte wie die anderen Völker, das geheiligt dem Herrn sein sollte. Und das hat man so als Erwartungen, wenn man nach Israel kommt. Man weiß ja auch, dass dort die Leute, die Israelis, die heute dort sind, also früher Israeliten, dass das alles Söhne und Töchter des ehemaligen Patriarchen Jakob sind, also Israel, der auch später den Namen Israel von Gott bekam. Und man kommt sich fast vor wie in einer großen Familie. Die Familie ist natürlich sehr, sehr groß. 5 oder 7 Millionen Juden, die dort zu Hause sind in dem Land. Aber man denkt, wenn das so familiär dazugeht und wenn das so ein heiliges Volk ist, dann darf es doch keine Probleme mit den Vorgaben Gottes geben, die in der Bibel uns genannt sind. Aber dann werden wir enttäuscht. Wir wurden enttäuscht. Aber eine Enttäuschung ist auch etwas Positives, weil eine Enttäuschung ja das Ende einer Täuschung ist. Ja? Also man täuscht sich nicht fortwährend, sondern man kommt zum Ende mit der Enttäuschung. Man findet ein Ende mit der Täuschung. Man sagt heute, dass in Haifa die Juden arbeiten, in Jerusalem beten die Juden und in Tel Aviv feiern die Juden. Und wer Juden kennt, der weiß, die können feiern. Die können feiern auch das, was wir gut unter Feiern verstehen würden, was uns auch gefallen würde als Feier. Also Hochzeitsfeiern und so weiter, finde ich, viele Zeremonien sind sehr ähnlich unseren Zeremonien und sind sehr gut und ja feierlich auch zu nennen. Aber leider, Tel Aviv ist eine total gottlose Stadt. Es ist ja eine ziemlich neue Stadt, erst über knapp etwas über 100 Jahre alt. Tel Aviv ist kein bisschen heiliger als New York, als London oder als Hamburg-St. Pauli. Und das will schon was heißen. Absolut unmoralisch. Man sagt, dass in Tel Aviv der höchste Anteil an homosexuellen Menschen ist, hauptsächlich Männer natürlich, Homosexuellen, der höchste Anteil in einer Stadt weltweit. Sie sind quasi Weltmeister in dieser Frage. Furchtbar. Und das in dem heiligen Land Israel. Also da ist man wirklich sehr enttäuscht. Woher kommt diese Gottlosigkeit? Habe ich mir damals gestellt, stelle ich euch heute auch. Woher kommt diese Gottlosigkeit? Ich denke, die Gottlosigkeit, also das Volk Israel ist nicht gottloser als wir alle. Im Gegenteil, da sind viele, viele, die sehr strenggläubig sind. Das will ich mal der Vollständigkeit halber auch dazu erwähnen. Aber wie gesagt, da gibt es von bis. Und das Ausufern der Wünsche und Ideen, die man hat, ist in Tel Aviv einfach furchtbar. Woher kommt das? Nun, war das nicht der Grund dafür, dass in 1. Samuel 8, das haben wir ja schon gehabt, 1. Samuel 8, Vers 19 und 20, dass es heißt, aber das Volk weigerte sich auf die Stimme Samuels zu hören und sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Dass wir auch so seien wie alle Heiden. Gott wollte ein heiliges Volk. Gott wollte gerade das Gegenteil. Aber sie wollten so sein wie alle Völker. Sie wollten so sein wie alle Völker. Und das ist ein kleiner Rückblick. Und sie sind es auch im Grunde genommen. Sie sind nicht heiliger und nicht gottloser als alle anderen Völker. Aber da fällt mir ein, war das nicht genau der Grund, weshalb Israel Kanaan zugesprochen bekam? Warum ist Israel denn in Kanaan einmarschiert und konnte diese gottlosen, damals gottlosen Völker Kanaans vertreiben? Hat Gott ihnen das Land nicht geschenkt, gerade deshalb, weil sie ein heiliges Volk sein sollten und er mit ihnen Geschichte schreiben wollte? Gottlosigkeit der Völker. Israel war kein bisschen besser. Sie lehnten auf der einen Seite Theokratie ab, das heißt Gottesherrschaft. Die Gottesherrschaft wurde von ihnen geleugnet, abgelehnt. Stattdessen wollten sie einen Monarchen haben, eine Monarchie aufbauen. Und wenn ein Monarch gut gesinnt ist zu seinem Volk, dann mag es positive Ansätze geben. Aber wenn eine Monarchie in eine Diktatur mündet, dann ist es ganz schlimm. Später musste das Volk Israel feststellen, dass ihre Könige sehr, sehr oft sehr gottlos waren. Und dadurch wurde das Volk nicht gesegnet, sondern es war ein Fluch. Der König, das Königtum Israels, war sozusagen ein Damoklesschwert, ein Fluch über dem Volk Israel. Ja, sie wollten einen König, der vor ihnen in den Krieg zieht, statt Gott zu folgen. Denken wir mal noch kurz zurück. Also vor der Landeinnahme Kanaans ist doch das Volk ausgezogen aus Israel. Gott hatte es befreit. Gott hatte es den ganzen Weg durch die Wüste geführt. Die Kleider sind nicht alt geworden. Ihre Schuhe, ihre Sandalen sind nicht von ihren Füßen abgefallen. Gott hat sie gesegnet und erhalten. Und wenn sie in den Krieg gezogen sind, siehe da zum Beispiel, als Mose die Arme aufhebt und gegen Amalek, das Volk Israel, kämpft, da gewinnen sie. Gott ist ihnen vorausgezogen. Er hat doch ihre Kriege geführt. Und jetzt wollen sie einen Menschen, der an der Stelle Gottes die Kriege, ihre Kriege führt. Also, wie dumm muss man da sein? Immer wenn Könige in Israel nach Gott fragten, dann hatten sie Sieg. Zum Beispiel König David. Er hat ganz häufig Gott gefragt, Herr, sollen wir hinaufziehen? Werden wir diese Stadt einnehmen? Und wenn Gott gesagt hat, zieh hinauf, und er dann hinaufgezogen ist, dann haben sie auch Sieg gehabt. Wenn es aber umgekehrt war und die Könige nicht danach gefragt haben, dann gab es Niederlagen nacheinander. Zahllose Menschen mussten ihr Leben geben. Sie sind quasi ins Messer gelaufen, den anderen Nationen. Warum? Weil der König nicht danach gefragt hatte, ob er hinaufziehen soll und Gott nicht vor ihnen hergezogen ist. Wenn der König Buße tat, zum Beispiel bei König Manasse oder vielen anderen Königen, die konnten vorher noch so schlimm sein. Wenn der König Buße getan hat, dann hat Gott Segen geschenkt und Sieg geschenkt. Es hing also sehr stark von einer einzelnen Person ab, dem König, der das darüber entschieden hat dann später, ob es ein Volk unter dem Segen Gottes war oder unter dem Fluch. Ob es ein Volk war, das leben durfte oder den Tod verdient hatte. Sie gaben durch diese Entscheidung, einen König einzusetzen, gaben sie ihr eigenes Schicksal in die Hände eines Einzelnen. Und zwar des Königs dann halt. Und oft war es ein Despot, der nicht das Beste mit dem Volk vorhatte. Schaut mal, eine Monarchie kann besser sein als eine Demokratie. Man sagt, die Demokratie ist die beste Staatsform. Also ich will jetzt heute nicht einen Vortrag darüber halten, aber eine Demokratie, die Herrschaft des Volkes, kann durchaus positiv sein. Aber wenn alles gleichgeschaltet ist und wenn die ganze Welt eine Meinung hat, dann wird es gefährlich. Ein Monarch, er hat natürlich eine ausgewogene eigene Meinung. Aber da kommt es sehr darauf an, welche er hat und ob er nach Gottes Willen fragt oder nicht. Wenn der König Gott liebte, dann hat er das getan und dann wurde das Volk Israel gesegnet. Von daher war eine Monarchie durchaus besser als eine Demokratie oder als eine Diktatur auf jeden Fall. Aber die Monarchie sollte eigentlich so sein, dass Gott derjenige ist, der König ist in Israel. Sonst riss das Ganze viele in den Tod. Wer darf bei uns, das ist eine kleine Anwendung, eine Frage an uns, wer darf bei uns auf dem Thron sitzen? Ich meine, damals war es der König in Israel, heute König Saul. Aber wer darf bei uns auf dem Thron sitzen? Wir wollen doch unabhängig sein oder unabhängig werden, oder? Wir wollen uns nicht von jemandem hineinreden lassen. Wir wollen am besten auch so sein wie alle um uns herum. Und da sind wir genau da, wo das Volk Israel war. Wir wollen einen König, wir wollen so sein wie alle Völker. Lassen wir uns von Gott etwas sagen? Schauen wir, nicht alles, was Gott zulässt, können wir daraus lernen. Nicht alles, was Gott zulässt, und er hat es ja zugelassen, dass Saul König wurde, dass David König wurde, dass die ganze Königsdynastie eingesetzt wurde. Er hat ja zugelassen, aber wir lernen daraus, nicht alles, was Gott zulässt, ist auch sein Wille. Das müssen wir schön auseinanderhalten. Oft trügt der erste Eindruck. Wir denken, das ist Gottes Wille, aber das ist er vielleicht gar nicht. Der Gehorsam gegenüber Gott hätte ihnen viel Leid erspart. Das können wir daraus lernen. Im Gegenteil, es hätte ihnen Segen gebracht. Und wir lernen auch daraus, es geht Gott darum, um eine persönliche, um eine freie Entscheidung von uns. Wenn wir uns frei für ihn entscheiden, dann stehen wir unter dem Segen. Oft entscheiden wir allerdings verkehrt. Heute das Thema habe ich so formuliert, Vorbild sein, ohne ein Vorbild zu haben. Vorbild sein, ohne ein Vorbild zu haben. Oder die Last des Dienstes. Man kann auch sagen, bei König Saul war es so, das fing an wie ein Märchen. Also wie in irgendeiner Gebrüder Grimm-Geschichte. Das fing an wie ein Märchen. Es war einmal ein König und es kam eine Tragödie. Er starb dann später an seinem Ungehorsam, an seinem eigenen Unvermögen, an seinem Ungehorsam gegenüber Gott starb er dann später. Aber wir können von König Saul, denke ich, einiges lernen. Vorbild sein, ohne ein Vorbild zu haben. Als wir die Gemeinde damals gegründet haben, vor über 25 Jahren mittlerweile her, da musste plötzlich alles neu sortiert werden. Alle Dienste mussten neu geordnet werden. Es war auch ein relativ abrupter Übergang von der Muttergemeinde zu unserer Gemeindegründungsarbeitern. Und jeder Dienst musste neu gestaltet werden. Der Chor, die Jugendarbeit, die Jungsche Arbeit und Kinderstunden, alles musste von Neuem aufgebaut werden. Jede Veranstaltung musste durchgeplant werden, wie die Abläufe sind. Und wir hatten alles, nur keine Leitungserfahrung. Wir hatten keine Ahnung, wie eine Gemeinde zu leiten ist. Wir mussten erst in die Stellung hineinwachsen. Und deshalb habe ich das auch so benannt, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie es König Saul ging. Ihm ging es genauso. König Saul war, und das ist der erste Punkt, ein guter Anfang, Sauls öffentliche Einsetzung als König. Saul musste in seine Stellung hineinwachsen. Saul war ja der erste König. Er hatte keine Vorbilder. Er hatte keine schlechten Vorbilder, aber er hatte auch keine guten Vorbilder. Er fing quasi auf einem weißen Blatt Papier an und musste nun eine recht schwierige oder sehr verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Und außerdem war Israel noch in einer sehr schwierigen Zeit. Das war das Ende der Richterzeit. Samuel ist ja der letzte Richter und schwierig, weil jeder tat, was er gerade Lust hatte. In der Bibel heißt es, Richter Kapitel 21, Vers 25, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihm gut dünkte. Saul musste alles neu ordnen, musste alles gestalten, musste in seinen Dienst hineinwachsen. Lesen wir einfach mal, was dort steht. 1. Samuel Kapitel 10, die Verse 17 bis 25. Samuel aber rief das Volk zusammen zum Herrn nach Mizpa und sprach zu den Israeliten: So sagt der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat und habt gesprochen: Nein, setze vielmehr einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und Tausendschaften. Als nun Samuel alle Stämme Israels herantreten ließ, fiel das Los auf den Stamm Benjamin. Und als er den Stamm Benjamin herantreten ließ mit seinen Geschlechtern, fiel das Los auf das Geschlecht Matri. Und als er das Geschlecht Matri herantreten ließ, Mann für Mann, fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Hoppla, könnte man da sagen, da ist doch was schiefgelaufen. Also Saul hätte es doch eigentlich wissen müssen, dass hier etwas geschieht, was mit ihm zusammenhängt. Saul und Samuel, die beiden und Gott natürlich, wusste das, was da kommen sollte. Und jetzt heißt es, und sie suchten ihn, aber fanden ihn nicht. Da befragten sie abermals den Herrn: Ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Der Herr antwortete: Siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk. Und Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach: Es lebe der König. Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb's in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk einen jeden in sein Haus. Hier wird uns die Geschichte der Ratifizierung, der Entscheidung Gottes, die bereits vorher getroffen war, wird uns die Geschichte der Ratifizierung erklärt oder erzählt. Ratus bedeutet ja rechtskräftig oder gültig und facere bedeutet festmachen. Also ratifizieren, wenn eine Entscheidung zum Beispiel vom EU-Parlament getroffen wird, muss es von deutschen Parlamenten erstmal ratifiziert, das heißt rechtskräftig gemacht werden. Und genau so war es hier. Das sollte jetzt eine Bestätigung des Königs von Israels, also König Sauls, sein, und zwar vor der Gemeinde, in der Öffentlichkeit der Gemeinde. Es sollte eine Proklamation in der Öffentlichkeit sein, denn das war ja noch nicht geschehen. In 1. Samuel 10, Vers 16 lesen wir ja, dass es dort heißt, Saul aber antwortete seinem Oheim, also das ist ein Vers vor unserem Vers, bevor wir angefangen haben, jetzt quasi Abschnitt zu lesen, da heißt es, Saul antwortete seinem Onkel, also er sagte uns, also der Seher, dass die Eselinnen gefunden seien. Aber was Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das sagte er ihm nicht, seinem Onkel. Er hielt es also geheim. Auch sein Diener wusste nichts davon, denn er sollte ja vorausgehen. Er sollte ja Samuel und Saul vorausgehen, und dann hat Samuel ihn ja erst zum König gesalbt. Nur Samuel, Saul und Gott wussten darum Bescheid. Auch wieder eine kleine Anwendung für uns. Viele Dinge weiß man nur selbst und Gott. Viele Dinge machen wir selbst mit Gott aus. Vielleicht denkst du jetzt an bestimmte Entscheidungen oder Erlebnisse in deinem Leben. Wenn man Gott fragt, dann offenbart er uns vieles, wie es sein soll, wie es sein wird. Meine letzte Predigt ging ja um die Treue Gottes und da hieß es ja, habe ich das ja so versucht zu formulieren, da hieß es ja, dass Gott ein kommunikativer Gott ist. Gott teilt sich mit, Gott sagt, was er denkt, was er gar nicht müsste, aber er tut es. Gott sagt, was er denkt. Und hier ist es genauso. Gott sagte, was er dachte und Samuel musste Saul einsetzen. Aber dann meine Frage, was ist jetzt, warum jetzt auf einmal die zweite Bestätigung? Ist das eine Frage der Bedenkzeit für Saul? Wie es auch bei uns ist zum Beispiel, wenn wir einen Ältesten oder Diakonen einsetzen, dann haben wir eine Bedenkzeit, eine Zeit des Gebets, vielleicht Fastenzeit. Und die Gemeinde und auch jeder Einzelne kann sich überlegen, ob er für diesen Dienst von Gott bestimmt ist. Wenn, dann war es eine Frage von Saul, aber nicht von Gott. Denn Gott kannte Saul. Er brauchte keine Bedenkzeit. Er musste nicht warten. Er musste nicht abwarten, was geschah. Gott kannte ihn durch und durch. Wenn, dann war es eine Bedenkzeit für Saul. War es eine Probezeit, die Samuel sich vielleicht eingeräumt hatte? Aber eher nicht, denn er sollte ja nur als Mittel zum Zweck dienen. Er sollte ja nur einsetzen, den Gott erwählt hatte. Also Probezeit für Samuel kam wahrscheinlich auch nicht in Frage. Und es ist auch keine bewusste Inszenierung, glaube ich nicht. Samuel vielleicht den richtigen Zeitpunkt abwarten, damit er Saul mitten unter das Kriegsvolk, unter das Volk stellt und damit das auch sichtbar wird, wie groß und wie stark Saul und wie schön Saul auch war. So ist ja auch das Ganze beschrieben. Ich weiß nicht, viele Dinge machen wir mit uns selber aus und mit Gott. Ich persönlich habe es niemand gesagt, das kann ich jetzt zur Ehre Gottes einfach sagen, bevor ich Ältester dieser Gemeinde wurde, ganz am Anfang nach der Gründung. Da wusste ich es im Grunde genommen schon vorher, bevor die Gemeinde es ratifiziert hat, bevor das Votum der Gemeinde feststand. Ich habe es gefühlt, ich habe es gewusst, dass Gott mich auch gerade bestimmt hat für diese Aufgabe. In der Leitung, in der Leitungsphase, in der damaligen Zeit. Übrigens auch genauso, und das betone ich auch ganz deutlich, dass ich die klare Vorgabe von Gott bekommen habe, jetzt die Verantwortung abgeben zu können. Also vor ein paar Jahren. Und das tat ich dann ja auch. Also es gibt Dinge, die stehen zwischen Gott und mir oder zwischen Gott, ja, zwischen Gott und der einzelnen Person, dem einzelnen Diener. Jetzt beginnt Samuel mit einer Zeitraffer. Er lässt die ganze Geschichte einmal passieren. Er erwähnt, wer sie geführt hat. Er erwähnt das in dem Text. Er erwähnt, wer sie geführt hat, wer sie errettet hat. Es war immer Gott. Und mit der Entscheidung, die sie jetzt getroffen hatten, für einen menschlichen König, hatten sie genau das getan, was ich jetzt letztes Mal in der Predigt gesagt habe. Gott ist treu, aber wir Menschen sind untreu. Sie haben einen Treuebruch begangen. Und dieser Treuebruch, dieses Misstrauensvotum gegenüber Gott, so kann man es nur bezeichnen, dieses Misstrauensvotum gegenüber Gott, das sollte sich noch sehr schmerzlich für sie bemerkbar machen. Gott wollte König Israels sein. Oft bezeichnete er sich ja auch so, zum Beispiel in 4. Mose 21, 23, da heißt es, man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Und König ist damit nicht irgendein König der Israeliten oder Judäa gemeint, sondern hier ist der König Israels Gott gemeint. Und laut Prophetie übrigens wird es auch so sein, dass am Ende der Zeit Jesus Gott König sein wird. Nur dazwischen, diese Episode dazwischen, die hat Israel komplett vertan. Und wir Menschen auch. Wir Heiden genauso. Die Frage an uns, wer ist unser König? Wer darf bei uns auf dem Thron sein? Darf es Gott sein? Oder wollen wir so sein wie alle um uns her? In Römer 12, Vers 2 heißt es ja, und stellet euch nicht dieser Welt gleich. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, werdet nicht gleichförmig der Welt. Also nehmt nicht die Form der Welt an. Werdet nicht gleichförmig der Welt. Stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euch durch sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist ja hier gemeint. Wollen wir so werden wie alle um uns her, wie die Menschen um uns herum? Wollen wir so sein wie unsere Arbeitskollegen, wie unsere Leute, die wir irgendwo in der Straße treffen? Oder wollen wir das sein, was hier steht? Stellet euch nicht dieser Welt gleich. Wollen wir uns ändern, indem wir einen anderen Sinn uns einprägen, uns einüben? Wollen wir unerkannt bleiben und sein? Denn man fällt ja nicht gerne auf, oder? Man fällt als Christ nicht gerne auf. Es kostet schon etwas, zu Jesus zu stehen. Aber dabei heißt es ja, Jesus sagt ja in Matthäus 10, 32, wer mich verleugnet, in Kurzform, den werde ich auch verleugnen. Wer aber mich bekennt vor dem Menschen, den will auch ich bekennen vor dem himmlischen Vater. Gott demonstriert hier die Auswahl des Königs von Israel. Es soll eine Losentscheidung sein, eine Gottesentscheidung. Es soll nicht irgendwie Vitamin B oder Beziehungen dahinter stehen. Alle Stämme müssen antreten, alle Geschlechter, alle Sippen, Großfamilien. Und jeder einzelne Mann wird quasi geprüft, ob das Los auf ihn fällt oder nicht. Und dann kommt es auf einmal dazu, dass Saul aus dem Hause Kisch, dass das Los auf ihn fällt. Völlig unabhängig, ohne Betrugmöglichkeit, ohne Vitamin B. Aber auf einmal ist das Interessante, Saul ist offensichtlich gar nicht da. Deshalb wird noch eine weitere Befragung notwendig. Und diesmal nicht eine Ja-Nein-Befragung, ob das Los darauf fällt oder nicht, sondern diesmal muss der Standort von dem Mann, der nicht gekommen ist, von Saul, muss der Standort definiert werden. Und dann werfen sie nicht das Los, sondern sie befragen den Herrn und dann heißt es hier, und der Herr sprach, er ist beim Tross. Er hat sich dort versteckt, beim Tross. Das heißt beim Gepäck oder den Wagen oder den Vorräten. Gott wusste ganz genau, wo der Saul sich aufhielt. Ganz ohne GPS, also das gab es damals noch nicht. Also er wusste aber ganz genau, er ist gekommen und er ist da hinten. Und er wird rausgeholt, er wird vom Tross weggeholt. Die Frage, die ich mir dann stelle, warum hat er sich eigentlich versteckt? Musste er doch gar nicht, oder? Ich meine, so abwegig ist oder so schlecht ist diese Aufgabe, in die er hineingewählt wird als König von Israel, doch gar nicht, oder? Nun, ich glaube, wenn ich salomonisch antworten sollte, es war weder die Angst noch die Demut alleine, sondern es war beides. Vielleicht war es die Angst über diesen herausragenden Dienst, den er jetzt vor sich hatte, aber vielleicht war es auch die Demut, die er bekam, dass er vielleicht dieser Aufgabe nicht gewachsen sein könnte. Ich glaube, das war auch so. Andrew Murray sagt in einem Buch, ein Zitat von ihm, wahre Demut denkt nicht gering von sich selbst. Sie denkt überhaupt nicht an sich selbst. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Manchmal sagen wir, ich kann das nicht oder das können andere besser. Und wir meinen, wir sind demütig. Das muss gar nicht Demut sein, das kann Demut sein, aber es muss gar nicht unbedingt Demut sein. Das kann nur falsche Bescheidenheit sein. Wahre Demut denkt nicht gering von dir selbst. Also das heißt, was du kannst, das kannst du. Und das kannst du gut. Und so soll es auch genannt werden. Nicht damit angeben, nicht hausieren gehen, aber das, was du kannst, kannst du. Und dazu kannst du stehen. Aber das Wichtige ist, dass die wahre Demut gar nicht an sich selbst denkt. In Philipperbrief heißt es, einer achte den anderen höher als sich selbst. Also nicht auf sich schauen, was ich kann und was ich nicht kann, sondern den anderen, auf den anderen schauen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist wahre Demut. Aber was man dem Saul zugute halten muss, er war auf keinen Fall überheblich. Und ich habe das einfach mal so genannt, es war ein guter Anfang. Es war ein guter Anfang. Das Volk jubelte ihm zu und sieht nun natürlich das, was vor Augen ist. Den Mann, der vor Augen ist. Wenig später wird Samuel dann auch wieder den Nachfolger von König Saul einsetzen, König David, dann später, den späteren König David. Und dann sagt Gott zu ihm, als er darauf achtet, was das für eine Erscheinung ist, sagt Gott zu ihm, achte nicht auf das Äußere. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Das Volk sah natürlich hier in diesem Fall nur, was vor Augen ist. Er war groß und stark und schön. Samuel, und das ist ein weiterer Punkt, ganz wichtig, Samuel zitiert jetzt das Recht des Königs. Er nennt ihn nochmal alle, ein Lasten- und Pflichtenheft, würde man in der Technik sagen. Er sagt ihm, was die Möglichkeiten sind, die der König ausschöpfen darf, was ihm zusteht und was die anderen zu tun haben, aber auch was seine Aufgaben sind natürlich. Also er nennt das Recht des Königs und er nennt es vor aller Welt nochmal sichtbar, für alle hörbar. Und er verknüpft diesen Bund mit dem Bund Gottes. Die 10 Gebote, hier wird es nicht genau deutlich gesagt, wo er das hintut, aber er schrieb es in ein Buch und tat es vor Gott. Er legte es vor Gott ab. Also er knüpft an den Bund Gottes mit seinem Volk Israel an. Diese Entscheidung aber, die jetzt hier quasi ratifiziert wird, nachdem das Volk sagt, ja, wir wollen das. Diese Entscheidung werden sie jahrhundertelang bereuen und darunter zu leiden haben. Aber sie sind an der Stelle wie eine Betonwand und total unflexibel. Sie wollen das so haben und wie ein kleines Kind, wenn es etwas haben will, so muss es dann auch sein. Und so ist das Volk Israel hier auch. Aber das mit dem Volk Israel, das hat ja immer zwei Seiten. Das ist ja nur ein Spiegel für das, was wir eigentlich auch erleben oder wie wir sind. Wie flexibel sind wir denn, wenn Gott zu uns redet, wenn Gott uns etwas sagt, wenn uns Gott etwas aufs Herz legt? Wisst ihr, nicht so hier vorne irgendwie groß geschrieben, von der Predigt, von der Kanzel aus, aber wie ist es, wenn Gott zu dir redet und Gott zu dir sagt, wie wäre es, wenn du das tun würdest? Das ist ein ganz leises Reden und du hörst das und du vernimmst das. Wie flexibel sind wir denn dann? Auch so betonmäßig wie das Volk Israel? Oder hören wir auf ihn? Lange Zeit zurück, auch wieder so eine kleine Episode aus der Gemeindezeit, lange Zeit zurück in der Muttergemeinde noch, also im Kastanienweg, im Gottesdienst wurde angesagt, ein Bruder liegt im Sterben. Und ich hörte damals Gottes Reden zu mir. Wir haben damals schon mit Eduard, Jakob und John zusammen gesungen als Quartett, schon damals angefangen zu singen. Und dann hörte ich das und für mich war klar, Gott sagt zu mir, geht hin, singt ein paar Lieder und ermutigt diesen Bruder. Wahrscheinlich auf seinem letzten Weg. Und ich bin nicht sofort zu den Brüdern gelaufen und ich habe es nachher einfach davon abgekommen und ich habe es verpennt. Und dann am nächsten Sonntag hieß es, der Bruder ist heimgegangen. Zu spät. Aber es wiederholte sich noch einmal und ich versäumte es wieder. Nicht gleich gemacht, auf die lange Bank geschoben, wieder davon abgekommen und wieder versäumt. Und dann kam der nächste Sonntag. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was dann gesagt wurde. Es hieß dann, er ist heimgegangen. Und ich dachte, nein, das kann doch nicht sein. Schon wieder verschlafen, schon wieder zu spät. Und dann kam ein drittes Mal. Und diesmal wusste ich, dass ein drittes Mal wurde gesagt, dass eine Schwester im Sterben liegt, Schwester Dück damals, die auch bei uns im Chor gesungen hat, damals bei mir im Chor gesungen hat. Und da wusste ich ganz genau, jetzt nicht zögern. Jetzt musst du das umsetzen, sofort machen. Und wir sind dann nachher hingegangen mit Eduard und Brüder, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Wir sind dann hingegangen und wir haben ein paar Lieder gesungen. Und am nächsten Sonntag hieß es, sie ist heimgegangen. Aber das Schöne war, wir waren gehorsam. Ich war gehorsam. Die Frage ist also nicht, ob du Gottes Leitung oder Gottes Stimme hörst, sondern die Frage ist, also du hörst sie auf jeden Fall, das meine ich damit. Die Frage ist, ob wir so betoniert sind, dass wir so unflexibel sind und gar nicht mehr das tun, was er uns sagt. Zu Gottes Ehre sage ich das, dass wir es damals gemacht haben und das war gut und richtig so. Eine Abschrift legte Samuel also vor dem Herrn nieder, bei den Gesetzestafeln vielleicht. Es sollte auf jeden Fall testamentarisch festgehalten werden, das Recht des Königs. Und zwar vor dem höchsten Richter, den sie hatten. Und das war nicht der König, sondern das war Gott. Ich komme zum zweiten Punkt. Falsche Bescheidenheit. Saul wird seiner Stellung nicht gerecht. Das ist ein negativer Punkt, eher ein negativer Punkt. Was ich damit meine, ist Folgendes. 1. Samuel 10, 25 bis 27. Auch Saul ging heim nach Gibea und mit ihm gingen die vom Heer, denen Gott das Herz gerührt hatte. Aber einige ruchlose Leute sprachen, was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht. Nun, auch das ist wieder vorbildlich, es an der Stelle einfach zu überhören. Er tat es so, als ob es nicht hörte. Oft, muss ich sagen, aus Erfahrung her in der Gemeindeleitung, oft erledigen sich solche Angriffe, wenn man im Dienst steht, macht man es nicht allen recht. Und oft gibt es Angriffe, die sind unberechtigt. Genauso wie hier. Da konnte Saul nichts dafür. Aber oft erledigen sich solche Angriffe von selbst. Und das ist nur gut und richtig, wie Saul hier gehandelt hat und nicht böse geworden ist. Es haben zum Beispiel schon einige gesagt, den Untergang unserer Gemeinde vorausgesagt, prophezeit. Also die FEBG wird nicht lange Bestand haben. Auf der einen Seite war sie zu konservativ für viele. Also hielt noch an alten Traditionen fest und so weiter. Auf der anderen Seite war sie zu progressiv, zu modern. Sie würde nicht lange überleben. Die Wahrheit ist, dass Gott entscheidet, wie es mit einer Gemeinde weitergeht. Und Gott hatte bislang Gnade bei uns geschenkt. Aber warum geht denn der Saul hinter seinem Pflug her? Hatte er nicht eine viel größere Aufgabe jetzt zu erledigen? Wir haben ja gelesen, es gingen ja sogar einige mit ihm, vermutlich später seine Obersten, seine Heeresleitung, die von Gott angeregt wurden, das zu tun, von Gott bewegt. Aber trotzdem ist Saul hinter seinem Ochsen her. Er pflügt mit seinen Ochsen auf dem Feld, als ob er nichts Besseres zu tun hat, nichts Wichtigeres zu tun hat. Gott muss eingreifen und das tut er auch. König Saul in seine Stellung und in seine Pflichten zurückzuführen. 1. Samuel 11, Vers 1 bis 5. Es zog aber Nahasch, der Ammoniter, und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch. Nahasch heißt übrigens Schlange. Es ist fast wie so eine Art Synonym für den Teufel oder für die Prüfung, also für eine Versuchung. Und Nahasch sprach, schließt einen Bund mit uns. Die Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch, schließ einen Bund mit uns. So wollen wir die Untertan sein. Aber Nahasch, der Ammoniter, übrigens Nachkomme von Lot, Abrahams Neffe, antwortete ihnen, das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will. Dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel. Da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesch, gib uns 7 Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet Israel senden. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea, dort also die Stadt, wo Saul gewohnt hat, und sagten diese Worte vor den Ohren des Volks. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her und fragte, was ist mit dem Volk, dass es so weint? Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Nun brauchten die Israeliten Schutz und sollten eigentlich den Schutz bei ihrem König finden. Aber der war anderweitig beschäftigt. Was war mit seiner Berufung? War er nicht als König ratifiziert worden oder eingesetzt worden? Und auf einmal kommt diese Schlange, dieser Nahasch, und belagert Jabesch, eine Stadt in Gilead. Und er will die Männer demütigen, denn nichts anderes war das ja. Er will einen Bund mit ihnen schließen, Bund in Anführungsstrichen. Der Vorteil für Jabesch, sie würden nicht umgebracht werden. Also die ganze Stadt würde nicht quasi ausgelöscht werden, sondern der Bund besteht darin, dass die Männer rausgehen und sich das rechte Auge ausstechen lassen. Was für eine Demütigung. Aber sie bleiben am Leben. Der Vorteil für Jabesch, sie blieben am Leben. Aber für immer gezeichnet. Die Ältesten treffen eine weise Entscheidung, die Ältesten der Stadt, und bitten sich Bedenkzeit aus. Nahasch stimmt zu, denn Israel ist so schwach, die in ihrem Stammesdenken, einzelne Stämme wären vielleicht motiviert worden, aber nicht ganz Israel. Das hat er nicht erwartet. Und er stimmt der Bedenkzeit zu und die Boten gehen aus. Sie kommen auch nach Gibea, wo Saul wohnt. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum nahmen sie nicht gleich Kontakt auf mit dem König Saul oder mit dem Propheten Samuel? Scheinbar wussten die Leute von Jabesch auch nicht so richtig, wohin sie sich zu wenden haben. Vielleicht, weil das eine Regierungsform ist, die sich jetzt gerade geändert hat, aber vielleicht auch, weil sie einfach nichts für Geistliches über hatten. Sie haben ja auch nicht den Schutz gesucht bei dem Propheten Samuel und damit bei Gott, bei ihrem Gott. Aber offensichtlich trauten sie dem König dieses noch nicht zu, dass er sie jetzt retten würde. Der König war für sie eben auch gar nicht sichtbar. Er lief ja hinter den Rindern her und war am Pflügen. Aber da haben sie die Rechnung ohne den Herrn des Volkes Israel gemacht. Diese Demütigung hat Gott nicht auf sich sitzen lassen. Die Frage an uns, was machen wir mit unserer Berufung, die wir sicherlich von Gott erhalten haben? Wir machen unterschiedliche Dienste. Wir sind berufen zu unterschiedlichen Diensten. Nicht jeder steht hier vorne. Die Art des Dienstes ist unterschiedlich. Manche eher sichtbar, manche weniger sichtbar. Aber es kommt darauf an, dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Und zwar nicht hinter dem Ochsen. Denn dann sind wir, bildlich gesprochen, auch der Ochse. Also wir sollten nicht da sein, wo wir nicht hingehören, mit anderen Worten, sondern wir sollten da sein, wohin Gott uns setzt und stellt, damit wir zur richtigen Zeit das Richtige ausführen können. Nun muss ein Schicksalsschlag sozusagen kommen. Jetzt müssen die Leute von Jabesch ganz aufgelöst zu ihm kommen, zum König kommen. Und dieser Schicksalsschlag, also die Leute von Jabesch, der rüttelt den König Saul dann auch wach. Liebe Geschwister, Gott braucht hingegebene Diener und Leiter. Das ist ganz wichtig. Hingegeben Diener und Leiter. Oft ist es so, allerdings, dass die größte Gefahr für unseren Dienst wir selber sind. Entweder weil wir nicht hören, wo wir sein sollten, was wir tun sollten, oder weil wir vielleicht schlichtweg den Zeitpunkt verschlafen. Die größte Gefahr für unseren Dienst sind wir oft selber. Ich komme zum dritten Punkt. Der eigentliche Sieg in der Kraft Gottes. Der Sieg, der jetzt stattfindet, ist nicht von König Saul ausgehend, auch nicht von Samuel, sondern es ist die Kraft Gottes. Hier heißt es nämlich in Abvers 6 bis 11, da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein paar Rinder und zerstückte und sandte davon in das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen, wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk. Merken wir, auch hier, Saul wird angerührt von Gott. Er wird sozusagen vom Geist Gottes angerührt und bewegt, etwas zu tun. Und der Schrecken des Herrn kommt über das Volk, sodass sie auszogen wie ein Mann, heißt es hier. Und Saul musterte sie bei Besek. Und die von Israel waren 300.000 Mann. Und die Männer von Juda 30.000. Und er sagte den Boten, die aus Jabesch gekommen waren, sagte er, so sagt den Männern von Jabesch in Gilead, morgen soll euch Hilfe werden. Wenn die Sonne beginnt heiß zu scheinen, als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesch verkündeten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesch ließen den Ammonitern sagen, morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am anderen Morgen teilte Saul das Volk in drei Heereshaufen und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig blieben, wurden zerstreut, sodass von ihnen nicht zwei beieinander blieben. Merken wir, also die Initiative geht von Gott aus und der Sieg geht von Gott aus. Gottes Geist berührt Saul und es gibt eine Initialzündung, könnte man sagen. Es ist wie eine Explosion, als ob er handelt blitzschnell, als ob er das schon immer so geplant hatte. Obwohl er, wie gesagt, hinter seinen Ochsen hergelaufen ist. Er ruft alle wehrfähigen Männer zusammen zu den Waffen und sie kommen auch. Ein riesiges Heer. Und da ist jetzt das nächste Problem. Auf einmal soll er Leiter von 300.000 Mann plus 30.000 aus Juda noch sein, 330.000 Mann befehligen. Der Mann, der kam gerade mit ein paar Ochsen klar. Aber wenn Gott eine Initialzündung schenkt, dann geht auch etwas ganz blitzschnell und wie geplant. Ich habe so überlegt, was für ein Vergleich gibt es da? Wenn wir Gemeindehäuser bauen und wir Spätaussiedler bauen ja sehr häufig Gemeindehäuser und das ist auch gut so. Ja, es ist besser, Gemeindehäuser als Kneipen in der Stadt zu haben, meiner Meinung nach. Ne? Kann, kann man unterschiedlich sehen, aber meiner Meinung nach ist das so. Wenn man Gemeindehäuser baut, dann ist es sehr wichtig, dass man der Gemeinde auch erklärt und sie mitnimmt und es jedem klar wird, dass es im Grunde genommen fast überlebenswichtig ist, ein Gemeindehaus zu haben. Nun, die haben es jetzt gemerkt in der Corona-Zeit. Als die Gemeindehäuser auf einmal nicht so besucht werden durften, manchmal gar nicht, manchmal mussten wir ja sogar draußen Gottesdienst machen, das wird schon schwierig, wenn du kein Gemeindehaus hast. Wenn einem dann klar wird, was das für eine Funktion hat, das Gebäude, nicht das Gebäude als solches, wir sind natürlich der Tempel des Heiligen Geistes, aber das Gebäude ist sehr wichtig, da kommt die Gemeinde zusammen, das ist der Ort, an dem Gott auch gepredigt wird oder sein Wort weitergegeben wird. Und wenn man die Gemeinde mitnimmt, ist es ganz klar, die finanziellen Mittel, die man dafür braucht, siehe bei uns auch, die finanziellen Mittel, die bei uns hier oder in Lübeck aufgebracht wurden und auch die fleißigen Helfer, das ist kein Problem. Jetzt die Flutkatastrophe, genauso. Gestern waren ja einige Geschwister hingefahren und haben dort geholfen. Heute sind einige Geschwister da und helfen dort den Menschen, die fast alles verloren haben. Dann, wenn es darauf ankommt, dann, wenn es überlebenswichtig wird und hier natürlich im geistlichen Sinne, denn Gott lässt sich nicht spotten. Das war ein überlebenswichtiges Kriterium, dass hier diesem Nahasch Einhalt geboten wurde. Und wenn das so ist, dass es überlebenswichtig ist, dann kommen finanzielle Mittel und auch fleißige Helfer zusammen. Die Stadt wird also über die Taktik informiert. In Jabesch. Aber der Feind nicht. Der Feind ist in falscher Sicherheit und ähnlich wie bei Gideon vielleicht. Gideon macht ja auch mehrere Heeresteile und ein Überraschungsmoment. Des Nachts in der Morgenwache heißt es hier, das ist ungefähr von 3 bis 6 Uhr morgens. Also dann, wenn gerade kurz vor Sonnenaufgang, wenn man am müdesten überhaupt ist, also wenn man die Müdigkeit am breitesten ist und dann dieser Überraschungseffekt eingesetzt. Und wie bei Jericho, auf eine völlig abwegige Strategie führte Gott auf einmal zum Sieg. Und damals wurde die Stadt Jericho eingenommen, hier wurde die Stadt Jabesch verteidigt durch den Geist Gottes. Mir ist ganz wichtig, das möchte ich uns einmal mitgeben, manchmal mühen wir uns ab. Wir mühen uns ab und erreichen nichts. Haben keinen Sieg, können nichts bewegen. In der Gemeinde geht es nicht vorwärts. Und manchmal, nämlich dann, wenn Gott schon etwas getan hat oder wenn Gott den Sieg schenkt, manchmal siegen wir, ohne dass wir einen Handschlag gemacht haben. Da fügt sich auf einmal alles zueinander und man denkt, wie kommt das denn jetzt? Und die Gemeinde wächst. Also, liebe Freunde, liebe Geschwister, diese Gemeinde hier ist gewachsen, nicht wegen der Gemeindeleitung, sondern trotz der Gemeindeleitung. Wir hatten keine Erfahrung. Auch die Brüder heute, alle brauchen Erfahrung, alle brauchen Mut, alle brauchen Weisheit. Das haben wir alles viel zu wenig. Das Entscheidende ist, Gott schenkt den Sieg. Damals bei Saul und auch genauso bei uns. Warren Wiersbe sagte einmal, der Wille Gottes wird uns niemals dahin leiten, wo die Gnade Gottes uns nicht halten kann. Gott ist schon da. Ich komme zum 4. und letzten Punkt. Sauls richtige Entscheidung, das Lob Gottes. Er gibt ihm den Lob. Er kassiert es nicht für sich ein. 1. Samuel 11, 12 bis 15. Da sprach das Volk zu Samuel, wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach, es soll an diesem Tage niemand sterben. Denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Samuel sprach zum Volk, kommt und lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Ein großartiger Sieg, den, die das Volk Israel hier einfährt. Saul hatte gesiegt auf ganzer Breite. Das Volk ist wie im Rausch und will sich jetzt an den Gegnern von König Saul rächen. Und Saul beweist hier wiederum Größe. Ich muss schon sagen, Saul, das war auch ein guter Leiter. Saul beweist Größe und verbietet das weitere Töten. Seine Begründung ist ganz einfach und richtig. Seine Begründung ist, denn der Herr hat heute Heil in Israel gegeben. Der Herr war's. Es war nicht Saul. Also wenn es der Herr war, dann muss sich Saul auch nicht an seinen Gegnern rächen, oder? Es ist möglich, eine Anwendung für uns, es ist möglich, nach einem geistlichen Sieg richtig fleischlich zu handeln. Das ist möglich und das sieht man hier. Das Volk hätte fleischlich gehandelt. Aber dann natürlich, wenn man sich den Sieg zuschreibt, nicht Gott. Saul tat das nicht, König Saul tat das nicht. Und das war richtig. Wenn wir in so einer Lage sind, wem gebührt die Ehre nach einem Sieg, den wir errungen haben, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht geht es vorwärts in unserem Dienst oder wo auch immer. Wem gehört der Ruhm des Erfolgs? Ein alter Bruder sagte einmal, Gott könnte so viel mehr mit uns erreichen, wenn er nur sicher wäre, dass ihm die Ehre gegeben wird. Dann könnte Gott mehr mit uns erreichen. Ganz bestimmt, da stimme ich voll überein. Geistliche Führer brauchen ihre Autorität zur Ehre Gottes. Und wenn sie das tun, dann geben sie ihm die Ehre. Und sie stärken damit auch das Volk, die Gemeinde, also die ihnen anvertraut ist. Und dann, ich fasse jetzt zusammen, sie gehen nach Gilgal zu einem Altar Gottes. Dort wurde also geopfert. Und das ist gleichsam die dritte Einsetzung des König Sauls in seinen Dienst. Die erste fassen wir noch einmal zusammen. Die erste war die Salbung unter vier Augen. Beauftragt von Gott geht Samuel zu Saul und salbt ihn zum König von Israel. Die zweite Klärung des Königtums war das Losverfahren, die Ratifizierung der Entscheidung für jedermann sichtbar. Gott wollte, dass es öffentlich klar wird, dass er ihn einsetzt. Durch das Los entschieden, König Saul wird König. Und die dritte Bestätigung jetzt erfolgt vor Gott. Man könnte es vielleicht auch so beschreiben, wir haben ja auch einen Ehebund, den man schließt vor den Standesbeamten, also vor der Welt sozusagen, vor der Obrigkeit, und dann wird eine Ehe geschlossen, auch in der Gemeinde, vor Gott. Und so ähnlich ist es hier, so sehe ich das, so lege ich das einfach mal aus, eine Bestätigung vor Gott, und zwar nach der Bewährungsprobe, die Saul ja jetzt bestanden hatte. Ja, Saul, meine ich, fasse ich zusammen, hätte ein guter König werden können. Denn er handelt sehr selbstlos, in dieser Situation zumindest. Er gibt Gott die Ehre, aber zusammen mit dem Propheten Samuel. Und das ist der Schlüssel zum Sieg, zum Erfolg. Als letzte Illustration, als letzter Vergleich. Ihr kennt die Geschichte von Josua vor Jericho. Ein Krieger begegnet ihm, er ist auf dem Feld und er geht ihm entgegen und er kennt nicht sofort, ob es ein Feind oder einer von seinem Heer ist. Und er fragt ihn, wer er ist. Und der andere stellt sich vor als der Fürst über das Heer des Herrn. Und wisst ihr, genau in diesem Moment entscheidet sich's, ob Jericho fallen wird oder nicht. Denn bevor die Stadtmauern Jerichos fielen, musste erst Josua fallen auf seine Knie. Er musste Gott die Ehre geben, dem die Ehre gebührt. Und dann war das andere eigentlich nur noch eine Nebensache, eine kleine Anekdote der Geschichte. Bevor die Stadtmauern Jerichos fielen, musste erst Josua fallen. Damit bin ich zum Schluss gekommen, der Auslegung des heutigen Textes. Ich wünsche uns Gottes Segen auch beim Nachdenken über sein Wort. Vielleicht können wir etwas mitnehmen, was wir direkt in unserem Leben auch anwenden oder umsetzen können. Ich verabschiede die Geschwister an den Übertragungsorten und wünsche eine gesegnete Zeit weiterhin. Und wir wollen jetzt dann gleich zum Gebet übergehen.